Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Die Vergangenheit. Heute möchten wir euch mit einem sehr wichtigen Thema vertraut machen, dem Zweiten Weltkrieg, die NS-Zeit und der Judenverfolgung. Das alles sind riesige und komplexe Themenbereiche. Wir möchten uns daher auf die regionale Ebene konzentrieren und uns anschauen, wie der Zweite Weltkrieg Osterholz und Umgebung beeinflusst hat.
Genau. Dazu werden wir euch etwas über das Arbeitslager an Teufelsmoor erzählen und euch die Biografie eines jüdischen Mannes vorstellen, der hier in Osterholz gelebt hat.
Aber beginnen wir doch erst einmal von vorne. Die Ortsgruppe der NSDAP wurde in Osterholz am 01.03.1930 gegründet. Der erste Ortsgruppenleiter war Franz Grell. Ein weiterer Bekannter nach ihm war Johann Georg Arfmann. Und ab 1933 war Johann Grother Gruppenleiter. Die erste Parteiversammlung fand am 20. März 1930 statt. Im Jahr 1937 wechselte dann die Kreisleitung ihren Sitz von Blumenthal nach Osterholz. 1938 wurde die Ortsgruppe in Ost und West geteilt. Im Osten war Friedrich Windhorst Ortsgruppenleiter und im Westen Johann Grother, den ich eben bereits genannt habe. Der erste Sturmführer der SA, also der Sturmabteilung, in Osterholz war übrigens Heinz Herrmann. Kurz vor Einmarsch der britischen Truppen wurden Akten und Propagandamaterial hinter dem Haus der NSDAP verbrannt. Zum Vorsitzenden des Entnazifizierungsausschusses wurde Waldemar Agostini berufen. Er soll allerdings selbst in Propaganda der Nazis verwickelt worden sein. Das waren jetzt viele Namen und Daten. Ihr müsst euch nicht alle merken, aber ich denke, ihr habt eine grobe Übersicht bekommen.
Osterholz und Umgebung waren kein bevorzugtes Bombenziel der Alliierten. Zu Kriegsende wurde dieser Bereich kaum noch wirklich verteidigt. Deshalb hielten sich die materiellen Schäden eher gering. Trotzdem verlor fast jede Familie ein oder mehrere Mitglieder. Das war auch in meiner Familie der Fall. Der 17-jährige Bruder meiner Oma wurde kurz vor Kriegsende noch eingezogen und hat dort dann an der Front sein Leben verloren. Mit gerade mal 17 Jahren. So viele Menschen sind gestorben. Allein in OHZ sind mindestens 784 der 7.337 Einwohner gestorben oder wurden vermisst. Die Gesamtsituation war also schrecklich. Zusätzlich waren fast alle arbeitsfähigen männlichen Bewohner abwesend und die Lebensmittel wurden knapper. Pro Woche gab es 3 bis 6 Bombenalarme. Das kann man sich jetzt kaum noch vorstellen.
Das stimmt. Unvorstellbar.
1940 waren am 20. Juni die ersten Bombenangriffe. Dabei sind Gebäude zerstört worden und ein Mensch ist ums Leben gekommen. Im nächsten Jahr folgten einige Bombenbeschüsse. Dabei werden weitere Gebäude zerstört und Bombensplitter führen zum Auslaufen des Gaswerkgasometers. Im Jahr darauf, also 1942, folgen weitere Bombenschäden, unter anderem auf einem jüdischen Friedhof. Erste Zwangs- und Fremdenarbeiter oder auch dienstverpflichtende Ausländer trafen in Osterholz ein. Und Mitte 1942 häuften sich die Bombenangriffe auf Bremen und viele Menschen flüchteten nach Osterholz.
1943 stürzte ein abgeschossener Bomber ab. Dabei entstand ein riesiger Krater und 3 Höfe und 2 Scheunen brannten ab. Es gab 3 verletzte Zivilisten und 8 kanadische Flieger sind umgekommen. Im darauffolgenden Jahr wurden der Bahnhof und die Umgebung darum erneut durch Bomben beschädigt. 1945 gab es große Flüchtlingstransporte. Bei einem Bombenangriff wurden 3 Menschen getötet und viele schwer verletzt. Die Brücke bei Tietjens Hütte wurde gesprengt. Ein Soldat wurde in Buschhausen wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilt und hingerichtet. Im Mai kamen dann erste Panzer des schottischen Eliteregiments King's Own Scottish Borderers an und es wurde ein Ausgangsverbot und danach Ausgangszeiten eingeführt. Das waren jetzt schon wieder viele Zahlen, aber damit hören wir jetzt auf. Aber ihr merkt wahrscheinlich, auch eine kleine Stadt wie Osterholz war wahrscheinlich kein Hauptanschlagsziel, aber hat trotzdem den harten und tödlichen Kriegsalltag erlebt.
Werfen wir doch jetzt mal einen Blick auf das Arbeitslager in Teufelsmoor.
Gute Idee. Was genau war das eigentlich?
Ein Arbeitszwangslager, das 1934 von der Bremer Wohlfahrtsbehörde errichtet wurde. Für Gemeinschaftsfremde und Asoziale, darüber hinaus war es rein für Männer.
Kannst du uns etwas über die Arbeit dort erzählen?
Natürlich. Die Männer mussten Torf stechen. Ihre Aufgabe war es, Torf für die Torbatorfindustrie Bremen abzubauen.
Und wie waren die Bedingungen vor Ort?
Es waren menschenunwürdige Bedingungen. Anfangs lebten die Gefangenen in baufälligen Holzbaracken aus dem Ersten Weltkrieg und in den Jahren darauf wurde ein Schuppen für Vorräte, ein Verwaltungsgebäude mit Einzelzellen und 2 Baracken für Insassen gebaut.
Wie viele Gefangene gab es dort denn?
Bis 1938 wurden 280 Männer interniert. Dabei wurde in der Art unterschieden. Es gab 105 säumige Unterhaltszahler, 98 Arbeitsscheue und 77 entmündigte Trinker. Die Zahl der eingesetzten Männer sank übrigens während des Krieges. Anfang Dezember 1941 gab es lediglich noch 34. Ende 1941 wurde das Lager dann geschlossen, also vor ziemlich genau 81 Jahren. Ein Grund für die Schließung war übrigens Personalmangel.
Wie sah es eigentlich mit dem Personal aus? Wer war der Lagerführer?
Lagerführer Röhrs. Für ihn waren die Insassen Elemente, aus denen es schwierig sei, eine disziplinierte Arbeitskolonne zu formen. Man müsse ihnen zuerst böswillige Abneigung gegen körperliche Arbeit abgewöhnen, insbesondere bei den Trinkern. Röhrs stellte einmal gegenüber dem Wohlfahrtsblatt der Freien Hansestadt Bremen fest, ich zitiere, andere, ähnlich geartete Insassen machen in seelischen Depressionen Nervenschmerzen und sonstigen Dingen, um sich vor der Arbeit zu drücken, bis unserem tüchtigen Lagerarzt der Geduldsfaden reißt und er der ewigen Litanei körperlicher Defekte ein Ende bereitet. Glücklicherweise haben wir gelernt, solche Gestalten individuell zu behandeln und sie freundlich auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. Dass hierzu die Methode einer Sonntagsschule nicht geeignet sind, dürfte verständlich sein. Ebenso kann man jemandem nicht gut ins Gewissen reden, der keins mehr hat.
Die Inhaftierten waren also kaum noch Menschen für ihn? Einen unmenschlichen Umgang mit den Gefangenen ist man ja fast schon gewöhnt. Wie grausam.
Da hast du recht. Um das Thema einmal abzuschließen, das Lager wurde ja wie bereits Ende 1941 geschlossen. Ab 1942 setzten Torwarttorfwerker, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter für den Torfabbau ein. Ab 1944 wird das Lager auch als ein Straflager betitelt.
Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit der Biografie eines hier heimischen jüdischen Mannes beschäftigt, Wilhelm Aaron. Er ist am 9. Januar 1895 geboren und am 2. Januar 1973 gestorben.
Was macht ihn so besonders?
Ich möchte euch etwas aus seinem Leben erzählen, denn er ist als einziger Jude aus Osterholz nach der NS-Zeit zurückgekehrt und hat sich viele Jahre danach in Parteien, Gewerkschaften, bei der Feuerwehr, der AOK und im Stadtrat engagiert. Beim VSK wurde er 1962 sogar zum Ehrenmitglied ernannt.
Hatte er Familie?
Ja, er hatte einen Bruder, er hieß Moritz. Außerdem hatte er eine Tochter sowie einen Sohn. Am 2.4.1942 waren er und sein Bruder Moritz die letzten jüdischen Bewohner hier in Osterholz und ihr Haus fiel unter die Kennzeichnungspflicht jüdischer Wohnungen.
Wurde er inhaftiert?
Wilhelm Aaron ist am 10. November 1938, nach der Reichspogromnacht also, in Schutzhaft genommen und mehrere Tage in Lesum festgehalten worden.
Und sein Bruder Moritz?
3 Monate später, am 23.07.1942, wurde sein Bruder mit damals 69 Jahren ins Lager Theresienstadt deportiert und dort oder in einer Gaskammer in Auschwitz ermordet.
Das ist ja furchtbar.
Wilhelm Aaron ist mit seiner Tochter und seinem Sohn im September 1944 von der Gestapo verhaftet und ins Lager Farge gebracht worden. Nach ca. 4 Wochen wurde er nach Wesermünde verlegt. 1945 deportierte man ihn dann ins KZ Theresienstadt. Dort wurde er am 8.5.1945 durch die Rote Armee befreit. Danach kehrte er zurück nach Osterholz.
Und dort engagierte er sich wo viel?
Ja, genau. Mit weiteren wurde er durch die amerikanische Militärregierung in den 12er-Ausschuss berufen, um den ersten Landrat zu beraten. Wilhelm Aaron war mitverantwortlich für die Gründung des Sportvereins VSK. Er engagierte sich für die Jugend, er trat der SPD bei und war bis 1964 ein Mitglied im Stadtrat. Bis 1960 war er Leiter des Gewerkschaftsbüros, 1960 ging er dann in den Ruhestand. 1963 wählte ihn die DGB-Ortsgruppe zum Ehrenvorsitzenden. Ende 1963 oder Anfang 1964, das ist nicht ganz klar, trat Wilhelm Aaron aus der SPD aus. Daraufhin war er bis 1964 unabhängiger Ratsherr im Stadtrat. Die SPD lehnte übrigens kurz vor seinem Tod den Antrag der CDU ab, die neue Sporthalle nach ihm zu benennen.
Das klingt nach einem tollen, mutigen und engagierten Mann.
Das war er. Es ist eine Schande, was so viele Menschen durchleben mussten. allein durch ihren Glauben.
Darauf möchten wir aufmerksam machen. Noch immer leben wir in einer Gesellschaft, die Menschen ausgrenzt, die Vorurteile hat, alleine wegen des Aussehens, der Herkunft, der Sexualität oder der Religion. Wir müssen anfangen, aus der Vergangenheit zu lernen.
Und genau das wollen wir mit unserer heutigen Podcast-Folge erreichen. Wir müssen uns der Vergangenheit stellen, in ihrer vollen Grausamkeit. Und wir dürfen nicht vergessen, wir müssen uns erinnern.